das Veranlagungsverfahren. In diesem Podcast erfährst du einiges über die Veranlagung. Eine Veranlagung wird nach Ablauf eines Veranlagungszeitraums, das ist das Kalenderjahr, auf Basis des Einkommens, welches der Steuerpflichtige in diesem Zeitraum erhalten hat, durchgeführt. Man unterscheidet zwischen einer Pflichtveranlagung und einer Antragsveranlagung. Du erfährst in diesem Podcast, unter welchen Voraussetzungen es zur Antragsveranlagung kommen kann und unter welcher Voraussetzung eine Pflichtveranlagung durchzuführen ist, beziehungsweise welche Termine einzuhalten sind. Außerdem erfährst du, was sind Werbungskosten, außergewöhnliche Belastungen und Sonderausgaben. Im § 41 des Einkommensteuergesetzes sind die Pflichtveranlagungstatbestände verankert. Sind im Einkommen lohnsteuerpflichtige Einkünfte enthalten, so ist der Steuerpflichtige dann zu veranlagen, wenn er andere Einkünfte bezogen hat, deren Gesamtbetrag 730 Euro übersteigen, im Kalenderjahr zumindest zeitweise gleichzeitig zwei oder mehr lohnsteuerpflichtige Einkünfte, die dir beim Lohnsteuerabzug gesondert zu versteuern sind, bezogen worden sind und sofern im Kalenderjahr Bezüge gemäß § 79 Absatz 2, 3, 5, 6, 7, 8 oder 9 zugeflossen sind. Im § 69 Absatz 2 sind die Bezüge aus der Kranken- oder Unfallversicherung bzw. Rehabilitationsgeld vorgesehen. Im § 69.3 sind Auszahlungen für Bezüge gemäß des Heeresgebührungsgesetzes enthalten. § 69 Absatz 5, da geht es um die Rückzahlung von Pflichtbeiträgen aus der Sozialversicherung. Beim § 69 Absatz 6 geht es um Zahlungen aus dem Insolvenzentgeltsicherungsfonds. Das heißt, im Falle eines Konkurses des Unternehmens und wenn der Mitarbeiter Gelder aus diesem Fonds bekommt. Im § 69 Absatz 7 geht es darum, wenn es um Einkünfte aufgrund eines Dienstleistungschecks geht. Im § 69.8 geht es darum, wenn der Mitarbeiter Bezüge aus dem Bauarbeiter-, Urlaubs- und Abfertigungskassen bekommt. Und im § 69 Absatz 9 geht es um die Rückzahlung von Beiträgen für freiwillige Weiterversicherung, einschließlich des Nachkaufs von Versicherungszeiten in der gesetzlichen Sozialversicherung. Außerdem ist eine Pflichtveranlagung dann durchzuführen, wenn ein Freibetragsbescheid oder ein Freibetrag gemäß § 103 Absatz 1a StG bei der Lohnverrechnung berücksichtigt wurde. Das heißt, wenn ich in der Lohnverrechnung bei der Ermittlung der Lohnsteuerbemessungsgrundlage den Freibetrag berücksichtige, hat der Mitarbeiter am Jahresende eine Pflichtveranlagung durchzuführen. Außerdem ist eine Pflichtveranlagung dann durchzuführen, wenn der Alleinverdienerabsatzbetrag, der Alleinerzieherabsatzbetrag bzw. der erhöhte Pensionistenabsatzbetrag oder Freibeträge betreffend Körperbehinderung oder Amtsbeschädigung nach Opfer- und Opferausweis berücksichtigt wurden, aber die Voraussetzungen dafür nicht vorlagen. Der Arbeitnehmer unrichtige Erklärung abgegeben hat oder seiner Meldepflicht bei Änderungen im Bereich des Pendlerpauschales Pendler-Euro nicht nachgekommen ist. Außerdem ist der Arbeitnehmer zu einer Veranlagung heranzuziehen, wenn er gemäß § 83 Absatz 3 StG im Zusammenhang mit Schwarzarbeit unmittelbar für die Lohnsteuer in Anspruch genommen wird und der Familienbonus plus gemäß § 33 Absatz 3 berücksichtigt wurde, aber die Voraussetzungen nicht vorliegen oder wenn sich ergibt, dass ein nicht zustehender Beitrag berücksichtigt wurde. Keine Veranlagungspflicht löst die Neuberechnung der Lohnsteuer von sonstigen Bezügen, zum Beispiel die doppelte Berücksichtigung des Betrags von 620 Euro aus. eine Steuererklärungspflicht hat der unbeschränkt steuerpflichtige Dienstnehmer, die Dienstnehmerin, dann, wenn er vom Finanzamt aufgefordert wird, zum Beispiel Wegfall des Alleinverdienerabsatzbetrags, Alleinerzieherabsatzbetrag oder wenn Freibeträge aus einem Freibetragsbescheid nicht in der ausgewiesenen Höhe zustehen, das Einkommen, in dem keine lohnsteuerpflichtigen Einkünfte enthalten haben, mehr als 11.000 Euro jährlich beträgt, die Pflichtveranlagungsgründe im Sinne des § 41, andere Einkünfte von mehr als 730 bzw. gleichzeitig zwei oder mehrere lohnsteuerpflichtige Einkünfte und so weiter vorliegen. Der beschränkt Steuerpflichtige hat eine Steuererklärung über die inländischen Einkünfte für das abgelaufene Kalenderjahr abzugeben, wenn er vom Finanzamt aufgefordert wird und das zu veranlagende Einkommen mehr als 2.000 Euro beträgt. Der Termin für die Einkommensteuererklärung ist bis Ende April des Folgejahres. Bei elektronischer Übermittlung kann das bis Ende Juni des Folgejahres erfolgen. Bei einer Veranlagung gemäß § 41 Absatz 1, Ziffer 2 und Ziffer 5 StG, gleichzeitig mehrere nicht selbstständige Einkünfte, Wegfall des berücksichtigten Alleinverdienerabsatzes, gilt als Frist für die Abgabe der Erklärung der 30. September des Folgejahres. Unabhängig davon, ob die Erklärung auf amtlichem Formular oder elektronisch übermittelt wird. Unbeschadet dieser generellen Fristverlängerungen ist die Behörde berechtigt, eine Steuererklärung zu einem früheren Termin abzuverlangen. Hierzu siehe auch die Regelungen in den Lohnsteuerrichtlinien in der Randzahl 916. Im Sinne der Veranlagung sind die Lohnsteuerrichtlinien auch für uns ein wichtiges Nachschlaginstrumentarium. Steuererklärungen können auch auf Antrag des Mitarbeiters, der Mitarbeiterin abgegeben werden. Der Mitarbeiter hat Zeit, innerhalb von 5 Jahren ab Ende des Veranlagungszeitraums einen Antrag auf Antragsveranlagung zu stellen. Eine Veranlagung wird auf Antrag durchgeführt, wenn keine Pflichtveranlagung durchzuführen ist, wenn Freibeträge zu berücksichtigen sind, zum Beispiel Werbungskosten, Sonderausgaben, außergewöhnlichen Belastungen, Bezüge gemäß § 3 Absatz 10 Auslandsmontagen und Entwicklungshilfetätigkeiten, Bezüge hintereinander zugeflossen sind bei Arbeitgeberwechsel zum Beispiel, es zu einer Erstattung des Alleinverdiener, Alleinerzieherabsatzbetrag kommt wenn der Alleinverdienerabsatzbetrag, der Alleinerzieherabsatzbetrag rückwirkend beantragt werden oder wenn die Einschleifregelung bei den sonstigen Bezügen zu tragen kommt. Mittlerweile ist es auch so, dass gewisse Beiträge automatisch veranlagt werden. Diese automatische Veranlagung ist in den Lohnsteuerrichtlinien geregelt. Seit Juli 2017 gibt es auch die antragslose Arbeitnehmerveranlagung. Um den Verwaltungsaufwand für die Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung zu minimieren, wird unter bestimmten Voraussetzungen eine antragslose Arbeitnehmerveranlagung durchgeführt. Diese erfolgt in der zweiten Jahreshälfte, zum Beispiel 2020 für das Jahr 2019 von Amts wegen, das heißt ohne Abgabe einer Steuererklärung. Wann erfolgt von Amts wegen eine antragslose Arbeitnehmerveranlagung? Sie erfolgt dann, wenn bis Ende Juni des Folgejahres keine Arbeitnehmerveranlagung für das Vorjahr eingereicht wurde, sofern der Arbeitnehmer nicht darauf verzichtet hat. Eine antragslose Arbeitnehmerveranlagung wird dann durchgeführt, wenn aus der Aktenlage anzunehmen ist, dass im Vorjahr nur lohnsteuerpflichtige Einkünfte bezogen worden sind. Die Veranlagung zu einer Steuergutschrift führt und aufgrund der Aktenlage nicht anzunehmen ist, dass auch noch Werbungskosten von den automatischen Datenübermittlungen nicht erfasste Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen oder Freibeträge oder Absatzbeträge geltend gemacht werden. Der Dienstnehmer erhält in der zweiten Jahreshälfte ein Informationsschreiben, wenn die Voraussetzungen für eine antragslose Arbeitnehmerveranlagung zum ersten Mal vorliegen. Und das Geld wird dann im Zuge der Veranlagung berechnet und den Mitarbeiter erfolgt dann die Gutschrift. Werbungskosten im Überblick. Werbungskosten sind beruflich veranlasste Aufwendungen oder Ausgaben, die objektiv im Zusammenhang mit einer nicht selbstständigen Tätigkeit stehen und subjektiv zur Erwerbung, Sicherung oder Erhaltung der Einnahmen geleistet werden oder den Steuerpflichtigen unfreiwillig treffen. Die wichtigste Werbungskostenart sind die Sozialversicherungsabgaben. Das heißt, alle Sozialversicherungsbeiträge, die der Mitarbeiter zahlt, kürzen die Lohnsteuerbemessungsgrundlage. Das heißt, das ist die wichtigste Werbungskostenart. Zu den Werbungskosten zählen zum Beispiel auch noch Arbeitsmittel und Werkzeuge, die überwiegend zur Ausübung einer Berufstätigkeit verwendet werden. Das heißt, ich kann die dann in einem gewissen Ausmaß absetzen. Da fällt jetzt zum Beispiel darunter der Computer, wo ich Teile abzüglich einer Privatnutzung unter Umständen als Werbungskosten von der Steuer absetzen kann. Außerdem gehören zu diesen Werbungskosten Aus- und Fortbildungskosten bzw. Umschulungskosten. Zu den Werbungskosten zählen auch noch Kilometergelder. Das heißt, wenn der Mitarbeiter für den Betrieb unterwegs ist mit seinem Privatauto, dann kann er auch da diese Werbungskosten geltend machen. Das ist mit dem amtlichen Kilometergeld von 0,42 limitiert. Sollte der Kollektivvertrag vorsehen, dass der Mitarbeiter zum Beispiel nur 30 Cent pro Kilometer an Kilometergeld kriegt, kann der Mitarbeiter die Differenz, das heißt diese 12 Cent, als Werbungskosten geltend machen. Außerdem zählt zu den Werbungskosten die Fachliteratur. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter sich zum Beispiel eine Lohnverrechnungszeitschrift kauft, dann kann er diese dann im Zuge der Veranlagung absetzen. Zu diesen Werbungskosten gibt von Seiten des Finanzamts auf www.bmf.gv.at ein Werbungskosten-ABC. Im Zuge der Veranlagung ist es wirklich nicht unrelevant, sich das anzuschauen. Hinsichtlich der Werbungskosten gilt allerdings festzuhalten, dass es Werbungskosten gibt, die jetzt auch mit dem Werbungskostenpauschale gedeckelt sind. Das heißt, das Werbungskostenpauschale beträgt 132 Euro jährlich. Diese Pauschale ist in der Lohnsteuertabelle eingerechnet und wird auf jeden Fall mit berücksichtigt. Bestimmte Werbungskosten, wie zum Beispiel die Pflichtversicherungsbeiträge, Kammerumlagen, Wohnbeförderungsbeiträge, werden vom Arbeitgeber beim Lohnsteuerabzug automatisch berücksichtigt. Das heißt, auch die E-Card-Gebühr, die einmal jährlich eingehoben wird, ist in der Lohnsteuer relevant und kürzt uns die Lohnsteuerbemessungsgrundlage. Das Pendlerpauschale kann beim Arbeitgeber durch eine Erklärung mit dem Formular L34 bzw. dem Pendlerrechenausdruck geltend gemacht werden. Hat man das versäumt, kann es jederzeit im Zuge der Arbeitnehmerveranlagung nachgeholt werden und kann in Form von Werbungskosten beim Veranlagungsverfahren mit berücksichtigt werden. Zu den Werbungskosten ist grundsätzlich zu beachten, dass die Werbungskosten durch entsprechenden Nachweis, Rechnung, Fahrtenbuch belegt werden müssen. Wenn nach Art und Höhe ein Nachweis nicht möglich ist, genügt die Glaubhaftmachung. Das Einkommensteuergesetz nennt private Aufgaben, die steuerlich begünstigt werden, auch Sonderausgaben. Was zählt alles zu den Sonderausgaben? Sonderausgaben können in teils beschränkter Höhe bzw. teils in unbegrenzten Umfang abgesetzt werden. Hierzu ist es zu beachten, dass es da vor dem 1. Jänner 2016 gewisse Zahlungen gegeben hat, die steuerlich berücksichtigt werden könnten. Das heißt, ich muss bei den Sonderausgaben bei gewissen Sachen darauf achten, ob die Verträge vor dem 1. Jänner 2016 abgeschlossen wurden. Dazu zählen jetzt zum Beispiel Versicherungsprämie für freiwillige Personenversicherung. Das heißt, das kann jetzt sein, eine Unfallversicherung, eine Krankenversicherung, die ich abgeschlossen habe. Beiträge zur Pflegeversicherung, wenn sie den Charakter einer Krankenversicherung oder einer Rentenversicherung haben. Beiträge zu Pensionskassen und Kosten für die Wohnraumschaffung. Das heißt, das sind Sonderausgaben, die noch berücksichtigt werden können. Allerdings nur dann, wenn sie vor dem 1. Jänner 2016 vertraglich begründet wurden. Unabhängig vom Datum des Vertragsabschlusses gelten als Sonderausgaben bestimmte Renten, zum Beispiel Leibrenten und Dauerlasten in unbeschränkter Höhe, dann die freiwillige Weiterversicherung in der gesetzlichen Pensionsversicherung und der Nachkauf von Versicherungszeiten, dann haben wir Kirchenbeiträge bis zu 400 Euro, dann haben wir Steuerberatungskosten bzw. Beratungskosten für selbstständige Bilanzbuchhalter und Personalrechner. Dann gibt es Spenden an bestimmte Lehr- und Forschungsinstitute und Dachverbände. Dann Spenden an humanitäre Einrichtungen, Spenden für Umwelt-, Natur- und Artenschutz, Spenden für behördlich genehmigte Tierheime und Spenden an freiwillige Feuerwehr. Allerdings bei den Spenden, Tipp, sie sind nur dann abzugfähig, wenn sie insgesamt 10% des Gesamtbetrags der Einkünfte nicht übersteigen. Um diese Spenden auch absetzen zu können, gibt es eine Liste der begünstigten Spendenempfänger, die findet man auf der Seite des bmf.gv.at. Außerdem gibt es dort auch noch detailliertere Informationen zu den Sonderausgaben. In der Steuer haben wir das sogenannte Zuflussprinzip, das heißt, Sonderausgaben sind dann abzusetzbar, wenn sie bezahlt werden. Das heißt, da ist das Jahr der Bezahlung maßgeblich. Was muss ich bei der Geltendmachung von Sonderausgaben beachten? Die Sonderausgaben können im Wege der Verarbeitnehmerveranlagung beantragt werden. Die Belege dazu sind 7 Jahre aufzubewahren, da sie auf Verlangen des Finanzamts vorzulegen sind. Belege von elektronisch übermittelten Sonderausgaben müssen nicht aufbewahrt werden. Das heißt, bei der Kirchensteuer kommt es zu einer automatischen Übermittlung, beziehungsweise auch bei den Spendenempfängern werden automatisch übermittelt. Das heißt, da brauche ich das nicht unbedingt aufbewahren, weil es da quasi diese Übermittlung durch die jeweilige Behörde gibt. Es gibt noch sogenannte Topfsonderausgaben. Das sind diese Sonderausgaben, die quasi vor dem 1. Jänner 2016 begründet wurden. Da gibt es einen Höchstbeitrag von 2.920 und ein Viertel davon kann steuerlich verwertet werden. Das heißt, von diesen Ausgaben aus dem Jahr 2016, die da limitiert sind, haben wir 2.920 als Obergrenze und davon ein Viertel ist steuerlich abzugsfähig. Allerdings ist zu beachten, dass diese Topf-Sonderausgaben nicht immer zustehen. Bis zu einem Gesamtbetrag von 36.400 Euro jährlich von den Einkünften stehen die Topf-Sonderausgaben im Ausmaß eines Viertels zu. Zwischen 36.400 und 60.000 Euro reduziert sich der abzugsfähige Betrag gleichzeitig und es bleiben maximal 60 Euro übrig. Außergewöhnliche Belastungen sind außergewöhnlich, sie erwachsen zwangsläufig und beeinträchtigen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Dienstnehmers wesentlich. Außergewöhnlichkeit ist dann gegeben, wenn die Art der Belastung höher ist als jene, die die Mehrzahl der Steuerpflichtigen gleicher Einkommens- und Vermögensverhältnisse erwächst. Ein Aufwand erwächst zwangsläufig, wenn sich eine Steuerpflichtige oder ein Steuerpflichtiger ihm aus tatsächlichen rechtlichen oder sittlichen Gründen nicht entziehen kann. Und ein Aufwand beeinträchtigt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit dann, wenn der individuelle Selbstbehalt überschritten wird. Die Höhe des Selbstbehalts ist vom Einkommen bzw. Familienverhältnissen abhängig. Dabei wird ein bestimmter Prozentsatz grundsätzlich auf das Einkommen angewandt. Bestimmte außergewöhnliche Belastungen, insbesondere bei Behinderungen, bei denen ist kein Selbstbehalt zu berücksichtigen. Der Selbstbehalt ist grundsätzlich vom Einkommen abhängig, das heißt, die Staffelung beginnt bei 6% und ist maximal 12%. Der Selbstbehalt vermindert sich um je 1%, wenn der Alleinverdiener oder Alleinerzieher Abschlussbetrag zusteht, sowie für jedes weitere Kind, das mehr als 6 Monate der Kinder- oder Unterhaltsabsatzbetrag zusteht. Der Selbstbehalt wird vom Finanzamt im Zuge der Arbeitnehmerveranlagung automatisch berechnet. Zu den außergewöhnlichen Belastungen mit Selbstbehalt. Dazu zählen Krankheitskosten, wie zum Beispiel Arzt- und Krankenhaushonorare, Kosten für Medikamente, Aufwendungen für Heilbehelfe, Kosten für den Zahnersatz bzw. Kosten für Sehbehelfe, Entbindungskosten und Fahrtkosten zum Arzt oder ins Spital. Außerdem zählen dazu Krankheitskosten wie Diätkosten, für die es eine Pauschale gibt, Kurkosten fallen darunter, Kosten für ein Alters- oder Pflegeheim oder für die häusliche Betreuung und Begräbniskosten. Begräbniskosten sind grundsätzlich aus dem Nachlass zu bestreiten. Darüber hinaus, das heißt, wenn die durch den Nachlass nicht gedeckt sind, kann man bis zu 10.000 Euro steuerlich absetzen. Und Kinderbetreuungskosten für Alleinerzieher, der kann die Kinderbetreuungskosten, die 2.300 Euro übersteigen, als außergewöhnliche Belastung geltend machen. Das heißt, das wären einmal die außergewöhnlichen Belastungen mit einem Selbstbehalt. Und dann gibt es die außergewöhnlichen Belastungen ohne Selbstbehalt. Da wäre der Pauschalbetrag für eine auswärtige Berufsausbildung des Kindes. Das ist dann möglich, wenn es im Umkreis von 80 Meter keine entsprechende Ausbildungsmöglichkeit gibt. Dann Aufwendungen zur Beseitigung von Katastrophenschäden, das heißt, da fallen Hochwasserereignisse, Erdrutsche, Lawinen, Schneekatastrophen, Sturmschäden drunter. Dann Kinderbetreuungskosten als außergewöhnliche Belastungen bis 2018. Dadurch, dass es in diesem Bereich immer wieder Änderungen gibt, ist es auch wichtig, sich das einzelne Jahr anzuschauen, für dem ich die Veranlagung durchführen möchte. Das heißt, ich muss mir jetzt zum Beispiel, wenn ich mir die Arbeitnehmerveranlagung für das Jahr 2017 mache, quasi die Rechtslage aus dem Jahr 2017 anschauen. Das kann durchaus anders sein, als wie die Rechtslage, die derzeit gilt. Dann gibt es außergewöhnliche Belastungen bei Behinderung. Da ist es wieder wichtig, dass man sich anschaut, welchen Erwerbsminderungsgrad hat die jeweilige Person. Das heißt, ab 25% gibt es so jährliche Freibeträge. Und wie gesagt, das ist auch wieder wichtig, damit zu berücksichtigen. Das heißt, wer eine Arbeitnehmerveranlagung macht, jetzt von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bzw. von sich selber, muss sich damit inwieweit vertraut machen, welche außergewöhnlichen Belastungen gibt es, gibt es welche mit Selbstbehalt oder welche ohne Selbstbehalt. Und ein guter Tipp dazu ist das ABC der Arbeitnehmerveranlagung, das es auf der Seite des BMF zum kostenlosen Download gibt für jedes Jahr. Also ich kann mir da auch vielleicht das Jahr vom Vorjahr, vom Jahr 2017 anschauen, für jeweiliges Jahr, wo ich halt gerade die Veranlagung machen möchte.